Die Gründung der FED. Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht. Amschel Mayer von Rothschild. Der Satz »Don't fight the Fed« dürfte wohl jedem Börsianer bekannt sein. Er steht sinnbildlich für einen Machtkomplex, der erheblichen Einfluss auf die Märkte hat und dessen Entscheidungen jeder Anleger bei seinen Investments zumindest berücksichtigen sollte. Vorgeschichte zur Gründung der momentan mächtigsten Zentralbank der Welt. Die erste amerikanische Bank mit Funktionen einer Zentralbank gab es seit dem 7. Januar 1782, die Bank of North America. Sie war eine Art Vorläufer für die First Bank of the United States. Der Vorschlag zur Implementierung der First Bank kam vom damaligen Finanzminister Alexander Hamilton. Ziel war es, die Kriegsschulden aus dem Krieg mit England mit der Zeit zu begleichen und nach dem Unabhängigkeitskrieg eine eigene Währung aufzubauen. Obwohl es bereits am 8. Februar 1791 zur offiziellen Gründung im Repräsentantenhaus kam, unterschrieb der damalige Präsident George Washington die Charta, auf 20 Jahre ausgelegt, beziehungsweise das Gründungsgesetz nach reiflicher Überlegung erst 17 Tage später. Denn die Gründung und der allgemeine Vorschlag für einen Vorläufer einer Zentralbank, der FED, wie wir sie heute kennen, war auch unter den Repräsentanten stark umstritten. Die Gründerväter waren sich in ihrer Ablehnung von Papiergeld einig. Die Gründung einer Institution wie einer Notenbank würde die Gefahr signifikant erhöhen, in alte Muster zu verfallen und früher oder später wieder die Druckerpresse anzuwerfen. Nichtsdestotrotz wurde die First Bank der Vereinigten Staaten die größte Firma zur damaligen Zeit mit 10 Millionen Dollar an Einlagen, davon 2 Millionen Dollar durch den Staat und der größte Anteil von privaten Investoren. Dadurch bekamen die privaten Investoren die Möglichkeit, die überwiegende Anzahl der Bankdirektoren, 20 von insgesamt 25, zu bestimmen. Somit war die erste Zentralbank der USA, wie auch die heutige FED, überwiegend in der Hand privater Investoren. Auf die First Bank folgte 5 Jahre nach ihrem Ende die Second Bank of the United States im April 1816. Die Intention ihrer Gründung war auch hier, die Währung der USA zu stabilisieren, sowie die im britisch-amerikanischen Krieg entstandenen Schulden zu begleichen und die damit einhergehende schwächelnde amerikanische Wirtschaft zu unterstützen. Wieder wurde die Gründung der Bank nur mit knapper Mehrheit im Kongress beschlossen, auch wenn James Madison, zu diesem Zeitpunkt amerikanischer Präsident, nicht vollständig überzeugt war. Noch bei der Frage zur Gründung der First Bank hatte er sich dagegen ausgesprochen. Zwar fand die Auflösung der Second Bank, wie vorgesehen, nach 20 Jahren 1836 statt, jedoch gab es bereits vorher erhebliche Kontroversen um die Zentralbank. Präsident Jackson betrachtete die Second Bank aufgrund ihrer weit verbreiteten Korruption und betrügerischen Aktivitäten als eine der Hauptverantwortlichen für die Wirtschaftskrise und wird von vielen als Initiator des langsamen Zusammenbruchs der Second Bank angesehen. Obwohl die Charta der Bank erst 1836 auslaufen sollte, beabsichtigte Jackson, die Aktivitäten der Bank schon viel früher zu beschränken. Das trug vermutlich erheblich dazu bei, dass es erstmal nicht zur Gründung einer weiteren Zentralbank kam. Einige Jahrzehnte später änderte sich das dann mit dem Aldrich-Plan und dem darauffolgenden Federal Reserve Act. Wer waren die Initiatoren der FED-Gründung und wem gehört sie eigentlich? Um das zu verstehen, begeben wir uns in das Jahr 1913, das Jahr der Gründung der FED oder, anders ausgedrückt, des Federal Reserve Systems. Dieses wurde mit Hilfe des Federal Reserve Act 1913 durch den amerikanischen Kongress zum Leben erweckt. Vorrangig war die Intention, vorangegangene Finanzkrisen in den USA zukünftig dadurch zu verhindern, dass die Fed eine einheitliche Zinspolitik vorgibt und gleichzeitig die Geldmenge kontrolliert. Mit der Zeit wuchs jedoch auch ihr Einfluss auf die gesamte Wirtschaft und vor allem auf Volkswirtschaften außerhalb der USA. Bevor allerdings der Kongress den Federal Reserve Act verabschieden konnte, gab es entscheidende Akteure, die die Entstehung der Fed vorantrieben. Die ersten Pläne zur Schaffung einer Zentralbank, die später zur Gründung der Fed führten, kamen von Paul M. Warburg, selbst Bankier und Teil des Bankhauses Warburg. Die Pläne erreichten dann Jakob Heinrich Schiff von der Bank Kuhn, Loeb & Co. sowie James Stuart Stillman von der National City Bank, der heutigen Citibank. Neuen Aufwind für die Schaffung einer Zentralbank brachte daraufhin die sogenannte Panik von 1907, in der vor allem J.P. Morgan eine große Rolle spielte. Denn im Oktober 1907 zogen viele Sparer ihre Gelder bei den Banken ab, nachdem eine, mit vielen Krediten der Banken versuchte Übernahme der United Copper Company gescheitert war. Die Banken wiederum hatten aufgrund hoher Zinsen, die J.P. Morgan bot, viele Einlagen dort angelegt. J.P. Morgan, der zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu 4/5 des gesamten Bargelds in den USA besaß, verweigerte jedoch die Auszahlung an die Banken. In der Folge wurde die Knickerbocker Trust Company, eine Bank mit sehr hohen Einlagen, zu der Zeit zahlungsunfähig. Als sich die Panik allerdings noch weiter auszubreiten drohte, war J.P. Morgan zusammen mit anderen Bankiers dann doch bereit, mit eigenem Geld die Märkte zu stützen und verhinderte so gegebenenfalls noch stärkere Verwerfungen an den Märkten. Ganz uneigennützig war diese Aktion dennoch nicht, denn sie erhöhte den Einfluss der großen Banken und J.P. Morgans auf Politik und Wirtschaft nur noch mehr. Verschwörungstheoretiker würden sogar behaupten, dass die Finanzkrisen von gewisser Seite gewollt waren, um die breite Öffentlichkeit von der Notwendigkeit einer zentral gesteuerten Superbank zu überzeugen, die zukünftig ähnliche Krisen verhindern sollte. Paul Warburg nahm die Finanzkrisen nun erneut zum Anlass, die Wichtigkeit einer Zentralbank herauszustellen. In der Folge fand sich 1910 eine illustre Runde auf Jekyll Island ein, im Club von John D. Rockefeller und J.P. Morgan, die es auf extreme Geheimhaltung abgesehen hatte und deren Treffen bis in die 1930er Jahre geheim blieben. Die Teilnehmer waren Senator Nelson Aldrich, Abraham Piet Andrew, Staatssekretär des US-Finanzministeriums, Paul Moritz Warburg, Teilhaber von M&M Warburg & Co., Partner bei Kuhn, Loeb & Co., sowie ein Repräsentant der Rothschild-Bankendynastie in England und Frankreich. Charles D. Norton, Präsident der First National Bank of New York, Benjamin Strong, Präsident der Bankers Trust Company, Frank A. Vanderlip, Präsident der National City Bank of New York, Henry P. Davison, Repräsentant der J.P. Morgan Company. Den geheimen Charakter dieser Zusammenkunft auf Jekyll Island beschrieb Bertie Charles Forbes, der Gründer des Forbes Magazine, Jahre später wie folgt. Stellen Sie sich eine Gruppe der berühmtesten Banker unserer Nation vor, wie sie sich aus New York im Schutze der Dunkelheit in einem Privatwaggon davonstehlen, heimlich hunderte von Meilen Richtung Süden eilen, ein geheimnisvolles Hafenboot besteigen, sich davonstehlen auf eine Insel, die bis auf wenige Diener verlassen war, um dort eine ganze Woche unter solch strenger Geheimhaltung zu leben, dass der Name keines einzigen von ihnen je genannt wurde, damit die Dienerschaft die Identität nicht herausbekommen konnte und der Welt die Geschichte dieser seltsamsten und geheimnisvollsten Expedition in der Geschichte der amerikanischen Finanzwelt zu enthüllen. Ich fabuliere nicht. Ich berichte der Welt zum ersten Mal die wahre Geschichte, wie der berühmte Währungsbericht von Aldrich, die Grundlage unseres neuen Währungssystems, geschrieben wurde. Weshalb sahen sich diese gestandenen Männer, die auf Jekyll Island zusammenkamen, veranlasst, eine derart hohe Geheimhaltung zu wahren? In einem Beitrag, der erst sehr viel später am 9. Februar 1935 in der Saturday Evening Post erschien, gab einer der Beteiligten, Frank A. Vanderlip, der auf Jekyll Island die Interessen von John D. Rockefeller vertrat, diese Antwort. Ungeachtet meiner Ansichten über den gesellschaftlichen Wert größerer Öffentlichkeit für die Angelegenheiten von Unternehmen, gab es eine Gelegenheit, etwa zum Jahresende 1910, als ich so geheimnisvoll, ja geradezu geheimnistuerisch wie ein Verschwörer handelte. Enthüllung, das wussten wir, durfte nicht geschehen, sonst wären all unsere Zeit und Anstrengung vergeudet. Wäre es öffentlich geworden, dass ausgerechnet diese Gruppe von Menschen zusammengekommen war, um ein Bankgesetz zu formulieren, hätte es nicht den Hauch einer Chance gehabt, durch den Kongress zu kommen. Mark Twain definierte eine Verschwörung so: Eine Verschwörung ist nichts anderes als eine geheime Übereinkunft einer Reihe von Männern zur Verfolgung von Vorhaben, die sie sich in der Öffentlichkeit nicht zuzugeben trauen. Auf Jekyll Island entwickelten die Verschwörer den bekannten Aldrich-Plan, der schlussendlich dann unter dem US-Präsidenten Woodrow Wilson die Gründung der Fed am 23. Dezember 1913 zur Folge hatte, welche praktisch im Eilverfahren im Kongress beschlossen wurde. Obwohl er die Gründung der Fed selbst mitbeschlossen hat, wird Woodrow Wilson folgendes Zitat zugesprochen: »Unwissentlich habe ich mein Land ruiniert. Eine große Industrienation wird kontrolliert von ihrem Kreditsystem. Dieses System ist hochkonzentriert. Das Wachstum der Nation und alle unsere Aktivitäten befinden sich in den Händen einiger weniger Menschen. Wir haben uns zu einer der am schlechtesten geführten, am meisten überwachten und beherrschten Regierungen der zivilisierten Welt entwickelt. Gegenüber der Öffentlichkeit wurde die Fed als Reservebank verkauft, die helfen würde, der Öffentlichkeit Kredite zu bieten, wenn es negative finanzielle Situationen gäbe. Realität ist aber, dass die Fed von Anfang an gestaltet wurde, um ihre Besitzer, die größten Banken, zu schützen und ein de facto Bankenkartell zu schaffen, das seine Verluste auf den Steuerzahler abwälzen kann. Und deshalb sind die großen 6 Banken heute größer, als sie es jemals zuvor gewesen sind, und werden immer wieder auf ein neues von der Federal Reserve gestützt und gerettet, während die Bilanzsumme der Fed ebenfalls größer ist als jemals zuvor. Die Lizenz zum Gelddrucken stellt ein unglaubliches Privileg dar. Dank der Schaffung der Federal Reserve war dieses Geldmonopol nun endlich in der Hand der Banker. Daher stellt sich die Frage, wem dieses Privileg eigentlich gehört und wer davon profitiert. Die Fed besteht aus 12 verschiedenen regionalen Federal Reserve Banken, welche jeweils für einen bestimmten Abschnitt in den USA tätig sind. In einem Artikel von Egmont Haight bei Finanzen 100 ist zur genauen Eigentümerstruktur der Fed Folgendes zu finden: Die 12 regionalen Notenbanken gehören den Geschäftsbanken, die jeweils Aktienanteile an der Notenbank ihres Distrikts kaufen müssen, die Papiere allerdings nicht weiter veräußern dürfen. Mit einfachen Worten, die Eigentümer der Fed sind die privaten Banken. 100% der Eigentümer der Fed sind private Banken. Keine einzige Aktie an der Fed gehört dem Staat. Welche Banken genau die Eigentümer sind und wie groß ihr Anteil an der jeweiligen regionalen Notenbank ist, ist aber streng geheim. Niemand weiß es, weil die Fed es schlicht und einfach verheimlicht. Man muss es mit der Transparenz ja nicht übertreiben. Das oberste Entscheidungsgremium der Federal Reserve, das Board of Governors, ist eine Bundesbehörde. Die 7 Mitglieder werden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt und vom Senat bestätigt. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass der Staat keine Anteile an der Fed besitzt, auch wenn die Fed dem Kongress gegenüber Verantwortung trägt. Ferner beschreibt auch das Wort Federal in Fed, was so viel wie staatlich oder föderativ bedeutet, die Besitzverhältnisse nicht wirklich zutreffend. Das Monopol über das Fiat-Geldsystem ist also den privaten Anteilseignern, Banken, gegeben, welche hohe Gewinne bzw. Zinserträge aus den Anleihekäufen erhalten. Man kann nur mutmaßen, welche Banken den größten Anteil an der Fed und den regionalen Ablegern der Fed haben. In einem Artikel von Frank Dahl und Gerald Caesar aus dem Jahr 2013 ist zu lesen: Allein in den letzten 5 Jahren sind die Vermögenswerte der 6 größten US-Banken JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley im Durchschnitt um 37% gewachsen. Im Wesentlichen sind das jene Banken, die gleichzeitig auch die einflussreichsten Anteilseigner der 12 regionalen Banken im Federal Reserve System sind. Wie in Italien auch, befindet sich die Notenbank in den USA faktisch im Privatbesitz. Auf ihre Entscheidungen, so die Theorie, soll das aber keinen Einfluss haben. Seit 2008 gibt es für 12 Großbanken eine implizite Garantie durch die US-Regierung und die Fed. Diese Einschätzung ist durchaus schlüssig, da ja JP Morgan, Bank of America sowie die Citigroup bereits vor der Gründung der Fed große Marktanteile besaßen und Bankvertreter an den Verhandlungen zur Gründung der Fed bzw. des Aldrich-Plan beteiligt waren.
Heißt das nun, dass es sich beim Federal Reserve System um eine Institution handelt, die sich rein in Privatbesitz befindet?
Die Antwort muss Jein lauten. Die Fed ist ein Hybrid, ein Zusammenschluss großer Geschäftsbanken, dem vom Kongress besondere Privilegien gewährt wurden. Schlussendlich ist es ein staatlich geschütztes Kartell.
So oder so zeigt sich, dass wieder einmal nur einige wenige von den großen finanziellen Machtkomplexen wie dem Federal Reserve System profitieren und darauf Einfluss nehmen können.
Der Ökonom und ehemalige Staatssekretär des US-Finanzministeriums Paul Craig Roberts urteilte in einem Interview über die Leistung der Fed wie folgt: Es hat für den Reichtum der Banken gearbeitet und sie mit der Liquidität versorgt, die sie wollten. Für die breite Öffentlichkeit hat es kläglich gearbeitet. Wir hatten eine Reihe von Inflationen und die Federal Reserve hat uns die große Depression beschert. Sie bescherte uns den Finanzcrash im Dezember 2007. Sie beschert uns das aktuelle, beispiellose Drucken von US-Dollar. Also vom Standpunkt der Öffentlichkeit ist sie nachweislich ein Fehler, aber für die Banken als Anbieter endloser Liquidität ist sie erfolgreich gewesen. Das Problem ist, dass die Federal Reserve kreiert wurde, um den Banken zu dienen. Und die Banken wollen einen Kreditgeber der letzten Instanz. Und im Laufe der Zeit waren sie erfolgreich bei der Umwandlung der Federal Reserve zu ihrem direkten Funktionär.